Als es an diesem Weihnachtsabend, dem heiligen Abend 1944, an der Tür klopfte, ahnten Mutter und ich nichts von dem Wunder, das wir erleben sollten. Ich war damals 12 und wir lebten in einem kleinen Häuschen in den Ardennen, nahe der deutsch-belgischen Grenze. Vater hatte das Häuschen vor dem Krieg benutzt, wenn er an Wochenenden auf die Jagd ging. Als unsere Heimatstadt Aachen immer stärker unter den Luftangriffen zu leiden hatte, schickte mein Vater uns dorthin. Ihn selbst hatte man in der 6 Kilometer entfernten Grenzstadt Monschau zum Luftschutzdienst eingezogen. In den Wäldern seid ihr sicher, hatte er zu mir gesagt. Pass gut auf Mutter auf, du bist jetzt ein Mann. Aber vor einer Woche hatte Generalfeldmarschall von Rundstedt mit der letzten verzweifelten deutschen Offensive begonnen. Und während ich jetzt zur Tür ging, tobte ringsum die Ardennenschlacht. Wir hörten unablässig das dumpfe Wummern der Geschütze über unsere Köpfe, dröhnten die Flugzeuge hinweg und des Nachts durchbrachen Scheinwerfer die Finsternis. Ganz in unserer Nähe kämpften und starben Tausende von deutschen und alliierten Soldaten. Als es klopfte, blies Mutter rasch die Kerzen aus. Dann ging sie vor mir zur Tür und stieß sie auf. Draußen standen vor dem gespenstischen Hintergrund der verschneiten Bäume 2 Männer mit Stahlhelmen. Der eine redete Mutter in einer Sprache an, die wir nicht verstanden, und zeigte dabei auf einen dritten, der im Schnee lag. Sie begriff schneller als ich, dass es sich um Amerikaner handelte. Feinde. Mutter stand, die Hand auf meiner Schulter, schweigend da, unfähig, sich zu bewegen. Die Männer waren bewaffnet und hätten sich den Eintritt erzwingen können, aber sie rührten sich nicht und baten nur mit den Augen. Der Verwundete schien mehr tot als lebendig. Kommt rein, sagte Mutter. Die Soldaten trugen ihren Kameraden ins Haus und legten ihn auf mein Bett. Keiner von ihnen sprach Deutsch. Mutter versuchte es mit Französisch und in dieser Sprache konnte sich einer der Männer einigermaßen verständigen. Bevor Mutter sich des Verwundeten annahm, sagte sie zu mir: Schau, die Finger der beiden sind ganz steif. Zieh ihnen doch die Jacken und Stiefel aus und bring einen Eimer mit Schnee herein. Kurz darauf rieb ich ihnen die blau gefrorenen Füße und Hände ab. Der Untersetzte, Dunkelhaarige, so erfuhren wir, war Jim. Sein Freund, groß und schlank, hieß Robin. Harry, der Verwundete, schlief jetzt auf meinem Bett mit einem Gesicht so weiß wie draußen der Schnee. Sie hatten ihre Einheit verloren und irrten seit 3 Tagen im Wald umher, auf der Suche nach den Amerikanern und auf der Hut vor den Deutschen. Sie waren unrasiert, sahen aber ohne ihre schweren Mäntel aus wie große Jungs. Und so behandelte Mutter sie auch. Zu mir sagte sie: Geh, hol den Hahn, den wir seit Wochen für Weihnachten mästen. Während Jim und ich in der Küche halfen, kümmerte sich Robin um Harry, der einen Schuss in den Oberschenkel bekommen hatte und fast verblutet war. Mutter riss ein Laken in Streifen zum Verbinden der Wunde. Bald zog der verlockende Duft von gebratenem Hahn durch das Zimmer. Ich deckte gerade den Tisch, als es wieder klopfte. In der Erwartung, noch mehr verirrte Amerikaner zu sehen, öffnete ich ohne Zögern die Tür. Draußen standen 4 Männer in Uniformen, die mir nach 5 Jahren Krieg wohl vertraut waren. Deutsche Soldaten, unsere. Ich war vor Schreck wie gelähmt. Trotz meiner Jugend kannte ich das Gesetz. Wer feindliche Soldaten beherbergt, begeht Landesverrat. Wir konnten alle erschossen werden. Mutter hatte Angst. Ihr Gesicht war weiß, aber sie trat hinaus und sagte ruhig: Fröhliche Weihnachten! Die Soldaten wünschten ihr ebenfalls eine frohe Weihnacht. Wir haben unsere Einheit verloren und möchten gern bis Tagesanbruch warten, erklärte der Anführer, ein Unteroffizier. Können wir bei Ihnen bleiben? Natürlich, erwiderte Mutter mit der Ruhe der Verzweiflung. Sie können auch eine gute warme Mahlzeit haben und essen, solange etwas da ist. Aber, fuhr Mutter energisch fort, wir haben noch 3 Gäste hier und die sind vielleicht nicht als Freunde für Sie. Ihre Stimme war mit einem Mal so streng, wie ich sie noch nie gehört hatte. Heute ist Heiliger Abend und hier wird nicht geschossen. Wer ist drin? Fragte der Unteroffizier barsch. Amerikaner? Mutter sah jedem Einzelnen in das frosterstarrte Gesicht. Hört mal, sagte sie langsam. ihr könntet meine Söhne sein und die da drinnen auch. Einer von ihnen ist verwundet und ringt um sein Leben. Und seine beiden Kameraden sind verwirrt, hungrig und müde wie ihr. Und zum Unteroffizier sprach sie, in dieser Nacht denken wir nicht ans Töten. Der Unteroffizier starrte sie an. Für 2-3 endlose Sekunden herrschte Schweigen. Dann machte Mutter der Ungewissheit ein Ende. Genug geredet, sagte sie und klatschte in die Hände. Legen Sie Ihre Waffen da auf das Holz und machen Sie schnell, sonst essen die anderen alles auf. Die 4 Soldaten legten wie benommen ihre Waffen auf die Kiste mit Feuerholz im Gang. 2 Pistolen, 3 Karabiner, ein leichtes MG und 2 Panzerfäuste. Mutter sprach indessen hastig mit Jim auf Französisch. Er sagte etwas auf Englisch und ich sah verwundert, wie auch die Amerikaner Mutter ihre Waffen gaben. Als nun die Deutschen und die Amerikaner Schulter an Schulter verlegen in der kleinen Stube standen, war Mutter in ihrem Element. Lächelnd suchte sie für jeden einen Sitzplatz. Dann machte sie sich, ohne von der gespannten Atmosphäre Notiz zu nehmen, wieder ans Kochen. Rasch, flüsterte sie mir zu, hol noch ein paar Kartoffeln und etwas Haferflocken. Die Jungs haben Hunger und wenn einem der Magen knurrt, ist man reizbar. Während ich die Vorratskammer plünderte, hörte ich Harry stöhnen. Als ich zurückkam, hatte einer der Deutschen eine Brille aufgesetzt und beugte sich über die Wunde des Amerikaners. Sind Sie Sanitäter? Fragte Mutter. Nein, erwiderte er, aber ich habe bis vor wenigen Monaten in Heidelberg Medizin studiert. Dann erklärte er den Amerikanern in, wie mir schien, recht fließendem Englisch, Harrys Wunde sei dank der Kälte nicht infiziert. Er hat nur sehr viel Blut verloren, sagte er zu Mutter. Er braucht jetzt einfach Ruhe und kräftiges Essen. Der Druck begann zu weichen. Selbst mir kamen die Soldaten, als sie so nebeneinander saßen, alle noch recht jung vor. Heinz und Willi, beide aus Köln, waren 16. Der Unteroffizier war mit seinen 23 der Älteste. Er brachte aus seinem Brotbeutel eine Flasche Rotwein und einen Laib Schwarzbrot hervor, den Mutter in Scheiben schnitt. Sie sollten zum Essen auf den Tisch kommen. Von dem Wein aber stellte sie einen Rest beiseite, für den Verwundeten. Dann sprach Mutter das Tischgebet. Ich sah, dass sie Tränen in den Augen hatte, als sie die vertrauten Worte sprach. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Und als ich mich in der Tischrunde umsah, waren auch die Augen der kriegsmüden Soldaten feucht. Sie waren wieder Buben, die einen aus Amerika, die anderen aus Deutschland, alle fern von zu Hause. Gegen Mitternacht ging Mutter zur Tür und forderte uns auf, mitzukommen und den Stern von Bethlehem anzusehen. Bis auf Harry, der friedlich schlief, standen wir alle neben ihr und für jeden war in diesem Augenblick der Stille und dem Anblick des Sirius, des hellsten Sterns am Himmel, der Krieg sehr fern und fast vergessen. Unser privater Waffenstillstand hielt auch am nächsten Morgen an. Mutter flößte Harry etwas Brühe ein, wir anderen aßen Haferflocken. Dann wurde aus 2 Stöcken und Mutters bestem Tischtuch eine tragbare für Harry gemacht. Der Unteroffizier zeigte den Amerikanern, über Jims Karte gebeugt, wie sie zu ihrer Truppe zurückfinden konnten. Er legte den Finger auf einen Bach. Da geht ihr lang, sagte er. Am Oberlauf trefft ihr auf die 1. Armee, die sich dort neu formiert. Der Mediziner übersetzte alles ins Englische. Mutter gab nun allen ihre Waffen zurück. Seid vorsichtig, Jungs, sagte sie. Ich wünsche mir, dass ihr eines Tages dahin zurückkehrt, wo ihr hingehört, nach Hause. Gott beschütze euch alle. Die Deutschen und die Amerikaner gaben einander die Hand und wir sahen ihnen nach, bis sie in entgegengesetzter Richtung verschwunden waren. Als ich wieder ins Haus trat, hatte Mutter die alte Familienbibel hervorgeholt. Ich sah ihr über die Schulter. Das Buch war bei der Weihnachtsgeschichte aufgeschlagen, und zwar bei dem Bericht von den 3 Weisen, die von weit her kamen, um ihre Geschenke darzubringen. Ihr Finger glitt über die Zeile. Und sie zogen über einen anderen Weg wieder in ihr Land zurück.
Momente des Friedens mitten im Krieg. Das tut so gut, besonders wenn man verwundet worden ist wie Harry, der einen Schuss in den Oberschenkel bekommen hat und fast verblutet wäre. Momente des Friedens mitten im Krieg. Die Waffen ablegen und meinem Gegenüber die Hand geben und zu erkennen, das ist ein Mensch wie du und ich. Heute ist Heiligabend, sagte die Mutter, und hier wird nicht geschossen. Das Weihnachtsfest ist ein Friedensfest. In der biblischen Weihnachtsgeschichte wurde die Geburt Jesu zuerst den Hirten durch Engel verkündigt. Sie lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ich war vor 2 Wochen mit meiner Frau in der Oper in Frankfurt, ja, also sehr zu empfehlen. Dort haben wir das Weihnachtsoratorium von Bach uns angeguckt und angehört, ein Traum. Da wurde das gesungen vom Thomanerchor in Leipzig. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Friede auf Erden. Wo denn, könnte man heute fragen. Laut der aktuellen Studie des Heidelberger Instituts für Konfliktforschung herrscht wieder vermehrt Krieg auf der Welt. Das Konfliktbarometer verzeichnet weltweit 216 gewaltsam ausgetragene Konflikte. 216. In der Presse hören wir von 2 oder 3. Diese Studie macht deutlich, dass auf unserer Erde weitaus mehr Konflikte herrschen, als uns das bewusst ist. Ein gewaltsam ausgetragener Konflikt ist aber immer nur die Spitze des Eisbergs, das wissen wir. Krieg, also die Abwesenheit von Frieden, beginnt schon viel früher, nämlich in den Herzen und Gedanken von Menschen. Du und ich, wir können eben nur das weitergeben, was wir haben. Kein Mensch kann Frieden weitergeben, wenn Friede nicht in ihm ist. Wie finde ich diesen Frieden, wo viele Menschen nachsuchen, wo viele Menschen sich nachsehnen? Und es scheint doch manchmal sehr schwierig. Und deshalb habe ich diese Frage meiner künstlichen Intelligenz gestellt. Ja, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, von ChatGPT zum Beispiel. Und dann gab es ein paar Antworten. Die erste Antwort war, tu, was dich glücklich macht. Also wenn man auf der Suche ist nach Frieden. Zweitens, ernähre dich gesund. Auch nicht schlecht, ne? Ist auch nicht schlecht, doch. Dann drittens, verzichte auf negativen Input. Nun, ein bisschen habe ich schon gebracht, ne? Verzichte auf negativen Input durch Medien und Bekannte. Medien ist einfacher, Bekannte ist so eine Sache, ne? Wenn wir nachher zusammensitzen, ne? Beim Essen. Ja. Viertens, tue Gutes. Fünftens, sei dankbar. Alles gute Tipps dieser künstlichen Intelligenz. Auch interessant, sechstens war, atme bewusst. Siebtens, gehe raus in die Natur. Und das sind zweifelsohne alles gute Tipps, doch die Frage ist, führen diese Antworten wirklich zu einem dauerhaften Frieden? Ein Friede, der auch dann noch trägt in uns selbst, wenn die äußeren Umstände schlecht sind. Vielleicht sogar ein Friede mitten im Krieg. ...1944... Heiligabend. Mitten im Krieg ereignet sich ein Wunder. Dieses Wunder heißt Friede. Friede mitten im Krieg. Mit der Geburt Jesu ist ein ganz besonderer Friede auf diese Erde gekommen. Dieser Friede möchte in das Herz von Menschen einziehen, in dein Herz, in mein Herz. Dieser Friede ist übrigens ein bleibender Friede. Und dieser Friede, der hält, der existiert selbst unter widrigsten Umständen. Die Bibel macht uns im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 7, auf eine ganz interessante Sache aufmerksam, nämlich dass meine und deine menschliche Natur, also so wie wir sind, dass wir grundsätzlich Gott feindlich gegenüberstehen. Ja, da wird von Feinden Gottes gesprochen. Hätte man mir das früher gesagt, wo ich noch nicht an Gott geglaubt habe, da habe ich gesagt, du kannst mir viel erzählen. Was habe ich mit Gott zu tun? Ich sehe mich nicht als Feind Gottes. Aber manchmal ist das ja so, man geht zum Arzt, ja, da kriegt man so eine Diagnose. Da gibt es ja dann die Diagnose, danach kommt die Therapie. Ja, und da gefällt uns auch nicht mehr alles, was die Ärzte sagen. Aber interessant ist, diese biblische Diagnostik über uns als Menschen, die ist uns heute oft gar nicht mehr bewusst. Also wir stehen Gott feindlich gegenüber. Meines Erachtens ist das eines der Hauptprobleme der Menschheit überhaupt. Wenn kein Friede in mir ist, wie soll ich Frieden weitergeben? In meiner Familie, in meiner Ehe, in dieser Gemeinde, wo auch immer. Wie kann das passieren? Aber was auch interessant ist, in diesem Arztbericht, in diesem biblischen Bericht, gibt es dann eine Therapie und die ist komplett einfach. Die steht in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 20, da heißt es, eine Aufforderung an uns, naja, eigentlich ist es ein Imperativ geschrieben, lass dich versöhnen mit Gott. Also finde wieder Frieden mit Gott. Man könnte auch sagen, geh wieder zu deinem Vater, der dich erschaffen hat, den du dämlich findest, deine Eltern, deine Mutter, was auch immer. Schließe Frieden von dem du abstammst. Lass dich versöhnen mit Gott. Und dafür ist Jesus Christus gekommen. Und mit Jesus Christus ist tatsächlich eine Zeitenwende gekommen. Dieses Wort wird ja immer wieder gebraucht. Sogar unsere Zeitrechnung ja, in der westlichen Welt wird danach ausgerichtet. Diese Zeitenwende wurde schon vor ca. 2700 Jahren, das ist lange her, durch den Propheten Jesaja angekündigt. Und da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens oder der Friedefürst. Jesus Christus wurde von Jesaja vor 2700 Jahren schon wunderbarer Ratgeber, wenn man gerade im Neuen Testament liest, ja, die Bergpredigt, das sind göttliche Worte. Starker Gott, so stark sah er da gar nicht aus, der Jesus. Der sah schwach aus. Ja, hat sich ans Kreuz nageln lassen, hat sich bespucken lassen. Es heißt im Johannesevangelium, er kam in seine Schöpfung und die Seinen, seine Geschöpfe, nahmen ihn nicht an. So stark kam er gar nicht. Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, das sind seine Namen bei Jesaja. Und interessant ist, circa 700 Jahre später wurde diese Prophetie in Bethlehem Wahrheit. Bethlehem, wenn man heute nach Bethlehem guckt, auch da gibt es eine christliche Kirche, auch da wird Weihnachten gefeiert. Und die Krippe, die da ist, die spiegelt letztendlich die Problematik wider, die gerade ist zwischen Israelis und den Hamas. Und wie sieht man das in der Krippe? Es ist Schutt und Asche. Da ist Jesus tatsächlich auch in der Krippe, aber in einer zerbombten Krippe, in einer zerbombten, ja, alles drumherum. Alles interessant, wie man heute in Bethlehem diese Geschichte aufnimmt. Aber die Botschaft ist wahr, auch da. Selbst da, ja, ist Jesus da. Und selbst da gibt es tatsächlich Araber und Christen und messianische Juden, die zusammen Lobpreis machen, die zusammen den Heiligabend heute feiern und sich nicht beschießen. Leider hört man in der Presse diese gute Nachricht nicht. Aber auch das gibt es zum Beispiel in Jerusalem. Circa 700 Jahre später wurde diese Prophetie in Bethlehem Wahrheit und ist heute der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Es heißt im Lukas-Evangelium diese bekannten Worte: Denn euch ist heute der Heiland geboren oder Retter, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Was ist das für ein Friede, den dieser Fürst des Friedens auf diese Erde bringt? Zuerst einmal ist das tatsächlich Friede mit Gott. Wir wissen schon, dass in Gottes Sicht der Mensch mit seinen Zielen und Ideen sich gegen grundlegende göttliche Verfassungswerte richtet, handelt, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind. In meinem Leben war das eher weniger. Der Mensch verhält sich verfassungsfeindlich. Auch das ist ja wieder ein Thema der heutigen Zeit, der Verfassungsschutz. Also nicht der Heiligen Schrift gemäß. Und Gott ist es deshalb unmöglich, mit uns, ja, im Frieden zu leben. Deshalb kam der Fürst des Friedens auf diese Erde, um Versöhnung zu schaffen zwischen Gott und Menschen. Man könnte auch sagen, Jesus Christus führt jeden gläubigen Menschen, also jemand, der das für sich annimmt, das Evangelium, die gute Nachricht, zurück in ein Friedensverhältnis mit Gott. Er hat für all meine Gesetzesübertretungen, womit ich Gott mitverletzt habe, meinen Vater mitverletzt habe, meine Mutter mitverletzt habe, sind übrigens nicht immer nur die Eltern. Manchmal ist man es selber. Ja. Eine Allegorie. Also nochmal zurück zu Gott. Er führt in ein Friedensverhältnis Jesus Christus mit Gott. Und das hat Jesus am Kreuz bezahlt. Gerechtigkeit bewirkt. So, und zwischen Gott und mir kann jetzt Friede sein. Jesaja sagt an einer anderen Stelle, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das Tolle ist, verstoße ich als gläubiger Christ, es ist ja nicht so, dass wenn man in die Kirche geht oder auch was man von Kirche hört, ja, manchmal kann man sich da nur für schämen. Es ist ja nicht so, dass ein Christ alles richtig macht, in keinster Form. Also, ist mein Verhalten, stößt das wieder Gott an, säuerlich, dass ich gegen seine göttliche Ordnung verstoße, dann kann ich Gott wieder um Vergebung bitten, das ist das Tolle, immer wieder. Wie oft soll man vergeben? Ja, es heißt denn 7 mal 70 Mal. Letztendlich heißt das, du sollst so oft vergeben, so oft es was zu vergeben gibt. Nicht einfach. Und so ist er treu und gerecht, das heißt, wenn ich das zu Gott bringe, ist er treu und gerecht und vergibt mir meine Schuld. Das darf ich im Glauben annehmen. Und so kann nun jeder Mensch, und das ist das Tolle an dieser Weihnachtsbotschaft, in einem ständigen Friedensverhältnis mit Gott leben. Das merkt man ja, ne? Man hat irgendwas gedacht, man hat irgendwas gemacht, das Gewissen schlägt an. Und dann kann ich das zu Gott bringen und sagen, das tut mir leid, dieser Gedanke war falsch. Und Gott verheißt uns dann, ja, dass er uns reinigt, säubert.
Und das ist wichtig, weil nur der, wer ein reines Herz hat, der wird Gott schauen, heißt es im Neuen Testament. Wenn mein Herz nicht rein ist, werde ich Gott nicht schauen. Ja, was ich dann höre in der Predigt, vielleicht auch heute, ist für mich eine Torheit, eine Dummheit. Aber dieser Friede mit Gott, der führt unweigerlich zu einem weiteren Frieden. Vielleicht können wir damit noch mehr anfangen, nämlich den Frieden mit meinen Mitmenschen. Der Christusfriede hat eine Auswirkung auf alle meine zwischenmenschlichen Beziehungen. Das heißt, wenn ich Friede mit Gott geschlossen habe, dann geht das gar nicht anders, dass ich jetzt auch versuche, Frieden mit Menschen zu schließen. Im ersten Johannesbrief gibt es eine knallharte Aussage. Wie kannst du sagen, du glaubst an Gott und hasst deinen Bruder? Ja, deinen Nächsten. Der Christusfriede hat eine Auswirkung auf alle meine zwischenmenschlichen Beziehungen. Diesen Frieden trage ich jetzt in meine Familie. Und obwohl sich in meiner Familie vielleicht nichts geändert hat, da glaubt keiner an Jesus, bin ich vielleicht der Einzige. Also einfacher wird es jetzt nicht unbedingt. In meinem Beruf, ich war teilweise in bestimmten Meetings der einzige Christ. In bestimmten Situationen war ich der Einzige. Das war nicht immer spaßig. Hin und wieder gab es auch mal einen flotten Spruch in meine Richtung. Und ich trage diesen Frieden in alle anderen Lebensbereiche hinein. Dieser Friede von Gott fordert mich aber auch heraus, denn nicht jeder will Frieden mit mir. Was bringt das, wenn ich jetzt Frieden lebe mit meinem Gegenüber und er kommt in der Knarre und sagt, es ist mir sowas von egal, ja, nimm das. Oder nicht nur ich selber, jetzt bin erstmal das Kind dran. Das sind also Sachen, die passieren auf dieser Welt, ne? Willst du jetzt immer noch an deinen Jesus glauben? Also manche Christen werden da schon richtig herausgefordert. Nicht jeder will im Frieden mit mir leben. Und dennoch gilt für einen Christen, das steht im Römerbrief, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Der Friede mit Gott und der Friede mit meinen Mitmenschen kann in dir und mir tatsächlich, und davon bin ich fest überzeugt, auf dieser Erde jetzt schon Wirklichkeit werden. Aber manchmal ist es auch mit Schmerzen verbunden, wenn einer keinen Frieden will. Deshalb so viel an dir liegt, versöhne dich mit Gott und versöhne dich mit deinem Nächsten. Der Nächste kann die Familie sein, kann heute Abend das Familienfest sein. Für viele ist das gar nicht so prickelnd. Es gibt, ja, wir haben einen ganz großen Anteil von Singles in Deutschland und für die ist dieses Fest gar nicht so toll. Weil da wird man nämlich jetzt gerade zu Weihnachten, wird man sich sehr bewusst, dass man Single ist, dass man alleine ist. Gerade dann, wenn man sich vielleicht mit seiner Familie noch verstritten hat und nicht zu Weihnachten kommt. Oder ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen, der sagt, Frank, weißt du was? Ich habe überhaupt keine Lust auf dieses Weihnachtsfest, weil ich weiß ganz genau, das wird wieder sehr anstrengend werden. Da muss ich mir wieder irgendwas anhören. Ja, eigentlich bin ich froh, wenn es um ist. So, aber das ist Gott sei Dank nicht in jeder Familie so. Aber ich möchte nur mal sagen, dieses Weihnachtsfest wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Und wenn möglich, so viel an dir liegt, darf ich das noch einmal sagen, guck doch, dass du mit jedem im Frieden lebst. Auch mit dem, der nicht mit dir im Frieden leben möchte. Denn wer versöhnt mit Gott und Menschen lebt, dem gilt das Wort, diese Verheißung, Friede bei den Menschen seines Wohlgefalls. Die Heilige Schrift sagt uns sehr deutlich, dass man einen wirklichen Frieden auf dieser Erde, ja, einen Herzensfrieden nur finden kann in Jesus Christus. Also ich muss nochmal diese Entwickler da anrufen von der künstlichen Intelligenz. Ja, es muss ja nicht der erste Punkt sein, Aber es ist gar nicht gekommen, ne? Noch nicht mal bei Punkt 8 oder 9. Das ist irgendwie, auf der Datenbank hat man das wohl vergessen, dass es da mal was gab, vor circa 2000 Jahren. Ist Jesus gekommen und er wird wiederkommen, nicht mehr als Kind in der Krippe, sondern als König. Da warten die Juden drauf, als ihren Messias, aber auch die Christen. Der diese gefallene Schöpfung, so wird die Bibel nennt letztendlich diese Erde, wieder in einen allumfassenden Frieden führen wird. Das ist nicht nur der menschliche Friede, das ist auch der Friede in der Schöpfung. Das, was da ein Krieg ist. Wenn ich zum Beispiel in mein Aquarium gucke, ja, habe ich mir zwei schöne Goldskalar-Pärchen geholt, Skalare, ja, in einem 400-Liter-Becken. Das sind zwei Ehepaare, die nicht im Frieden miteinander leben können. Ich habe mir schon gedacht, also irgendwas muss ich mir einfallen lassen, das stresst mich. Normalerweise ist das Aquarium dafür da, dass es einen beruhigt. Ne? Die sind revierbildend und bekabbeln sich die ganze Zeit. Vier Fische. Ja. Man sieht also die Schöpfung auch da. So richtig prickelnd ist es auch nicht. Es wird also einen allumfassenden Frieden geben. Was für eine herrliche Aussicht, was für eine unerschütterliche Hoffnung am 24.12.2023 im Dennoch, denn warum das Dennoch? Weil wenn wir in diese Welt im Moment schauen, sieht so prickelnd nicht aus. Und wir können sehr dankbar sein, dass wir hier in Deutschland leben. Und wir wollen alle anderen, die im Unfrieden leben, nicht vergessen. Deshalb wollen wir jetzt noch eine Zeit des Gebets haben, wo wir für den Frieden auf dieser Erde beten.